Unser heutiger Gast teilt mit uns beiden, wie schon einige vor ihr, unsere gemeinsame Heimatstadt Kiel. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre führte sie ihr Weg in eine globale Konzernkarriere. Bei der Lufthansa bekleidete sie innerhalb von unglaublichen 27 Jahren zahlreiche Positionen im In- und Ausland. Das Handelsblatt schrieb dazu in einem Porträt über sie: Statt in der Hauptverwaltung war sie lieber in der Peripherie unterwegs, denn draußen gab es weniger Regeln, weniger Aufpasser. 2012 wurde sie als CFO in den Vorstand der Lufthansa berufen. Als erste Frau überhaupt in Deutschland in einem DAX-30-Unternehmen überhaupt. Heute ist sie Multi-Aufsichtsrätin und sie folgt ihrer Leidenschaft. Sie malt und sie hat eine eigene Galerie in Kiel. Sie interessiert sich außerdem für neue Technologien und sie besucht Festivals wie die South by Southwest in Austin, Texas oder die Startup-Konferenz NOAH in Berlin. In ihrem wirklich unglaublich guten Podcast Die Boss macht es weiblich spricht sie mit anderen starken Frauen und macht damit vielen weiteren Frauen Mut. Und sie hilft damit auch uns Männern, Frauen noch besser zu verstehen.
Seit über 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wie schaffen wir es, dass es aus den Ankündigungen zu mehr Diversität auch echte Inklusion wird? Wir suchen nach Methoden, nach Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei den Emotion Women's Days und einem On the Way to New Work Special. Heute mit Simone Menne. Hi Simone.
Hallo, ich freue mich mit 3 Kielern, also wir zu dritt, auf einen tollen Podcast.
Ich glaube, die Menschen denken schon, dass es so eine Mafia in Kiel ist, weil wir irgendwie schon viele Kieler hatten, aber es ist halt einfach die gute Luft, macht eben, aber produziert glückliche Menschen.
Und wir haben es dir auch eben erst erzählt, also wirklich vor ein paar Momenten. Du warst ja sehr überrascht. Und wir erreichen dich in Kiel, richtig?
Er erreicht mich in Kiel an einem wunderschönen Herbsttag. Also es ist wirklich sehr, sehr schön hier.
Super. Ja, beim nächsten Mal treffen wir uns dann hoffentlich in Kiel auf dem Spaziergang. Wir fangen unseren Podcast fast immer mit derselben Frage an. Wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist? Was hat dich geprägt? Was hat dich vielleicht am Leben nochmal abbiegen lassen?
Also ein ganz wichtiger Punkt und eine wichtige Prägung war sicher meine Familie. Ich bin verwöhntes Einzelkind und zwar das erste Kind in der ganzen Familie. Also für die Großeltern das erste Enkelkind, für die Tanten die erste Nichte, und für meine Eltern die erste und einzige Tochter. Und von daher wurde ich von Geburt an behandelt wie ein Wunder. Und das hat mich von Anfang an mit einem extremen Selbstbewusstsein ausgeprägt. Es war, glaube ich, gut, dass meine Mutter immer gearbeitet hat, also ein tolles Role Model für mich war. Und ich daher dann auch sehr schnell in Kindergarten und später auch in eine Ganztagsschule kam, sodass ich nicht völlig durchgedreht bin. Aber das Selbstbewusstsein ist da und das hat mir, glaube ich, sehr, sehr geholfen. Und ein weiterer Schritt, so sehr wir eben gerade Kiel gelobt haben, aber nach dem Studium war, ich muss hier raus, das ist Provinz. Und ich wollte auch wirklich was Internationales machen und bin dann, nächster ganz wichtiger Punkt, glaube ich, als ich dann in Westafrika in Lagos gelandet bin, nach 3 Jahren bei der Lufthansa, wo ich dann nochmal festgestellt habe, wie wichtig andere Perspektiven sind und wie wichtig es auch ist, die Welt global kennenzulernen und auch zu sehen, wie anders es in anderen Ländern ist. Also das waren so glaube ich, ganz wesentliche prägende Schritte. Und natürlich war so CFO, also ich bin ja Finanzvorstand bei Lufthansa geworden 2012, das war dann nochmal so ein bisschen Booster, weil ich da nochmal in eine ganz tatsächlich andere Liga gekommen bin.
Du hast das in einem Interview mit dem Handelsblatt mal so beschrieben, wie respektvoll du auch warst und wie dankbar du warst, dass du bei Herrn Weber auf dem Sofa sitzen durftest und der sich für dich interessiert hat. Und das, wenn ich jetzt so an Gespräche mit den vielen anderen Frauen, die wir hatten, erinnere, ist das ja schon auch was ein bisschen typisch Weibliches zu der Zeit noch gewesen, dass man erstaunt ist, dass man da mit dran sitzen darf, obwohl ihr leistungsmäßig uns schon viele Jahre eingeholt habt.
Ja, das ist tatsächlich so. Da nehme ich mich auch nicht aus, und es ist etwas, was ich immer noch feststelle, dass viele Frauen sich unterschätzen. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Es gibt Statistiken im Studium beispielsweise, dass viele Frauen, Studentinnen, die man befragt, sich für schlechter halten als ihre Kommilitonen. Wir sind immer noch bei der Sozialisierung so, dass wir da Frauen offensichtlich eher die Bescheidenheit einimpfen.
Gehen wir mal zurück zu dieser Entscheidung, in zur Lufthansa zu gehen und auch diesen Schritt in diese ja sehr internationale Karriere. Hast du da irgendwie auch Prägung von den Eltern bekommen oder war das eher so dein Rebell gegen dieses, wir sind ja auch geflohen gleich nach der Schule? Was war der Antreiber dafür?
Ja, ich glaube, es war genau das. Meine Familie ist sehr statisch kielerisch. Ne? Also und ich habe mich als Schülerin immer geärgert. Ich hatte Schulfreundinnen, die dann mal zu den Verwandten nach England oder sogar nach Südamerika fahren durften. Und wir haben Urlaub auf Helgoland gemacht. Und irgendwie habe ich wirklich gesagt, nee, ich darf hier nicht versauern. Und da was war der wirkliche Drang, hier wegzugehen.
Und 27 Jahre sind ja ein langer Zeitraum. Damals war das ja alles andere als typisch, dass Frauen in eine internationale Managementkarriere gekommen sind. Wie, wenn du da heute sich dran erinnerst, hat sich viel geändert oder sagst du, eigentlich ist es in den meisten Unternehmen noch genauso, wie ich es damals erlebt habe?
Also ich glaube schon, dass sich einiges geändert hat. Es ist, auch wenn wir immer noch beklagen, dass es zu wenig Frauen im Top-Management gibt, ist es doch so, dass viel mehr darüber geredet wird und Frauen auch selbstbewusster sind. Wobei ich gerade dafür kämpfe, dass es gibt ja jetzt einen Gesetzentwurf, die Quoten tatsächlich noch weiter auszudehnen, weil in den Firmen zu wenig passiert. Aber ich glaube, ich treffe auch sehr, sehr viele junge, selbstbewusste Frauen. Ich treffe viele Männer, die sagen, wir wollen in diversen Teams arbeiten. Und das war damals nicht so selbstverständlich. Und früher war schon noch ein bisschen mehr dieses gönnerhafte, naja, die junge Frau, die darf dann auch mal. Also das ist, glaube ich, besser geworden.
Das heißt quasi, du musstest immer besser sein als deine männlichen Kollegen, damit du den nächsten Karriereschritt gemacht hast? Oder hast du das so gar nicht gespürt und empfunden? Weil die Karriere, die liest sich ja unglaublich.
Ja, aber das ist wirklich, das denken ja auch viele, ich habe es geplant. Also ich war da eigentlich recht opportunistisch. Also ich wollte ins Ausland und mein erster Auslandsjob war halt Nigeria. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, da redet dann jeder drüber, ja. Oh, eine Frau alleine geht nach Nigeria, so jung. Das ist so ein erster Aufmerksamkeitsaspekt gewesen. Und dann habe ich ein kritisches Projekt gemacht, was durchaus teilweise auch in die Hose gegangen ist, aber da haben auch viele drüber geredet. Und dann habe ich in Europa, also ich bin ja viel durch die Gegend gezogen, ich war ja auch in Paris und London. Das war durchaus nicht statisch immer weiter nach oben. Da gab es auch einmal einen richtigen Abbruch und dann wieder das Hocharbeiten. Und am Anfang, also ganz, als ich in Lagos war, habe ich gesagt, ich möchte die kaufmännische Leitung in New York gerne haben. Das war für mich der Traum überhaupt. Und dann, als ich bei der Lufthansa Technik war, habe ich gesagt, ich möchte vielleicht doch Finanzvorstand werden. Aber da habe ich nur an Finanzvorstand einer Tochter gedacht. Also vieles war auch einfach opportunistisch und ich habe es nicht so wahrgenommen, dass ich immer besser sein musste als die Männer. Aber ich glaube, man braucht immer sehr viel Leidenschaft und Engagement.
Wie alt warst du damals, als du deinen ersten, genau, in Lagos warst?
Da war ich 32.
Und wann war das? So, um mal die Zeit einzuordnen? 92. Anfang der 90er.
Wer immer rechnen kann, weiß damit, dass ich jetzt 60 geworden bin. Oh Gott.
Tolles Alter.
Das finde ich schwer, jetzt gerade einzuschätzen. Deswegen die Frage. Weil, was mich interessieren würde, so, in, so Anfang 30, ich bespreche jetzt viel mit Kolleginnen und Kollegen und auch mit Freunden jetzt in der Zeit gerade. Und so Krisenzeiten sind ja immer so Grenzerfahrungszeiten. Und für viele ist immer so dieses Gefühl, und dann ist es irgendwann vorbei und dann geht's weiter. Und ich hatte ein ganz tolles Gespräch gestern, wo ich dann auch sagte, und das hatten wir auch mal am Anfang gesagt, so, das ist halt jetzt so, wie es ist. Und erst wenn dann eigentlich so diese Erkenntnis kommt, ich richte mich in einem Moment ein und lebe mich da auch rein, kann ich eigentlich damit richtig umgehen. Und als du gerade so sagtest, dein erstes Projekt war jetzt nicht so Bombe und es hat auch alles ein bisschen geknatscht. Das sind eigentlich so die Punkte, die ich immer sehr spannend finde, wo ich mich frage, wie hast du dich damals gefühlt? Wie bist du da rausgegangen? Kannst du heute darüber reflektieren, welche Wachstumssprünge du gemacht hast und wie die sich angefühlt haben und was die dann nachher ausgelöst haben?
Ja, also tatsächlich war Lagos ja mein erster Führungsjob mit 13 Mitarbeitern, aber durchaus aus drei verschiedenen Stämmen, die also wirklich sich auch nur auf Englisch unterhalten konnten und durchaus auch unterschiedlich. Also das Thema Christentum und Islam war damals schon ein Thema. Und da war so die für mich die Lehre, inwieweit vertraue ich und inwieweit muss ich kontrollieren? Und das ist natürlich eine andere Kultur gewesen und auch schlechter ausgebildete Mitarbeiter als Mitarbeiter in Deutschland. Und denen zu sagen, ich vertraue euch, aber gleichzeitig sicherzustellen, dass nichts schief geht, das war sicher ein großer Lernschritt. Und dann bin ich ja nach Norderstedt und hatte erst ein erfolgreiches Projekt, weil wir eine Hauptabteilung verselbstständigt haben und zu einer GmbH gemacht haben. Und ich dann wurde Geschäftsführerin. Das war damals schon was ziemlich Aufregendes für die Lufthansa. Ich glaube, ich war die erste oder zumindest die jüngste Geschäftsführerin im Konzern. Und hatte aber auch ein IT-Projekt, was wie so häufig IT-Projekte viel zu lange gedauert hat und viel zu teuer war. Und das hat dann dazu geführt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende mir dann irgendwann gesagt hat, nee, Frau Menne, wir haben einen anderen Kandidaten für Ihren Posten und wir bieten Ihnen eine Geschäftsführung in Paris an. Oder keine Geschäftsführung, eine Leitung. Und das war eine Hierarchiestufe weiter unten. Und das war natürlich damals, also als wenn man einem den Teppich oder mir den Teppich unter den Füßen wegzieht. Also da habe ich wirklich überlegt, ob ich die Lufthansa verlasse. Ich habe auch mit vielen Menschen geredet, wie fair oder unfair das war. Und habe damals mit dem damaligen Personalentwickler, und das war Thomas Sattelberger, der ja dann der Personalchef der Telekom war und die 30%-Quote bei der Telekom eingeführt hat. Und der hat mir damals gesagt, Frau Menne, in 5 Jahren werden Sie dankbar sein und sagen, das war gut. Und in dem Moment hätte ich ihn natürlich am liebsten gewürgt, nicht? Also und gesagt, was für ein cooler Spruch, den brauche ich jetzt wirklich gar nicht. Aber es ist tatsächlich so, und ich schätze das auch an Menschen, die ich auswähle für Positionen, wenn es mal einen Knick gab, wenn es mal ein Scheitern gab, weil wie geht man mit Scheitern um, wie geht man mit Krisen um, ist etwas, was man immer braucht. Und auch wenn wir jetzt gerade mitten in einer globalen Krise stecken, aber jede Firma geht durch Krisen, jeder Mensch geht durch Krisen und wir haben, glaube ich, ein bisschen verlernt, dass es auch Not gibt und dass es Krisen gibt und dass das Leben eben nicht einfach nur immer schön ist. Ja? Und dass es eigentlich die Aufgabe von Menschen ist, Probleme zu lösen und dass sie dadurch auch das geworden sind. Und jeder Mensch wächst an Aufgaben, an Problemlösungen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das ist so ein bisschen, was mich momentan auch irritiert, dass Menschen solche Probleme haben, jetzt zu sagen, okay, wir müssen mit dieser Krise umgehen und sagen, nee, es muss so weitergehen, wie es vorher war. Es muss einfach so weitergehen und ich will weiter meinen Spaß. Das irritiert mich tatsächlich.
Die Entscheidung, nachdem man den Teppich weggezogen bekommt, sich auf eine Stelle einzurichten. Die hierarchischen Rückschritt ist, ich würde mal sagen, 98% aller Männer, die ich kenne, hätten das zum Anlass genommen zu gehen. Was ist dein Glaube? Glaubst du, das ist eine männliche Eigenschaft, schneller beleidigt zu sein und dann eher auch die Schuld bei den anderen zu suchen und zu sagen, dann eben nicht, ihr habt mich nicht verdient? Oder ist das, also ich finde es großartig, ich finde es ganz toll.
Also mir haben sehr viele gesagt, dass es noch keinen Mann gegeben hatte, der das akzeptiert hätte, im ganzen Konzern. Und dass man zumindest als Mann versuchen würde zu sagen, okay, aber dann lass uns handeln. Ja, ich will mindestens die Streifen behalten und den Rang oder auch das Gehalt. Man kann das ja auch als Schwäche bei Frauen auslegen, nicht? Also, dass man schon sagt, es ist wieder so ein Punkt, wo die Frau sagt, okay, wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht und dann akzeptiere ich das halt. Ich meine, man hat es mir ja verzuckert, weil es Paris war, nicht? Also und es waren 3 tolle Jahre in Paris, die ich danach hatte. Also vielleicht war ich auch einfach nicht mutig genug, nicht? Also das ist, weiß gar nicht, ob das eine Stärke war. Aber es war tatsächlich so, dass viele gesagt haben, ein Mann hätte das nicht gemacht, diesen Rückschritt.
Ich würde gerne nochmal auf dem Thema Diversity und auch Rolle von Frauen in Führung nochmal bleiben. Wir haben mal von einem Gast bei uns gehört, der bei Spotify ist, dass Spotify so eine Regel hat und sagt, okay, Diversität alleine reicht nicht, sondern Diversity ist quasi die Einladung zur Party und Inclusion ist dann, dass man zusammen tanzt. Mhm. Hattest du das Gefühl, dass die Leute mit dir getanzt haben in deiner Karriere oder hattest du immer das Gefühl, als Frau doch irgendwie neben der Party zu stehen?
Nee, das Gefühl hatte ich nie. Das Gefühl hätte ich nie. Und ich glaube, dann hätte es auch nicht funktioniert. Ne? Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, dass ich nicht Teil des Teams war. Also das ist wirklich diese Inclusion, das Einbeziehen stattgefunden hat. Also das habe ich überhaupt nie so empfunden. Ich denke, das findet früher statt, nicht? Also wie braut man Frauen auf? Mein Vorteil war wahrscheinlich, dass ich tatsächlich, du hast es eben auch so gesagt, in der Peripherie war, nicht? Da ist es einfacher als in einer Hauptverwaltung. Ja? Eine Hauptverwaltung hat viel hierarchischere Strukturen und ich glaube, da ist das Thema Aufnahme von Menschen, die anders sind, und das ist ja Inclusion, eine schwierigere Sache, als wenn man sowieso in irgendwelchen exotischen Standorten oder im Ausland ist, die sowieso völlig andere Situationen haben. Nicht? Also das jetzt klingelt gerade meine Haustür, aber das akzeptieren wir einfach.
Das
ist
völlig offen. Kann man nicht anders sagen.
Ja. Willst du kurz rangehen oder geht jemand anders ran?
Nein, es geht keiner ran, aber es wird schon sich irgendwie erledigen.
Okay. Super.
Ich habe neulich mit einer Firma gesprochen, die sagt, es muss sogar noch weitergehen. Es ist Diversity und Inclusion und Equity. Man muss auch die Konditionen schaffen, dass Menschen, egal ob nun das gleiche, ich glaube, jetzt muss ich rangehen. Es tut mir leid. Wir müssen.
Okay. Wir unterhalten uns mit den Zuschauerinnen und Zuschauern weiter. Beziehungsweise halten Sie bei Stimmung.
Ein sensationeller Klingelton einer Klingel, also ja. Wenn ich das mal sagen darf. Ne? Also andere haben nicht mal so einen coolen Klingelton am Handy.
Ich finde das immer auch total okay, dass während der Corona-Pandemie man mal an die Tür geht, weil man ist halt zu Hause. Sehr cool. Kannst du das nochmal wiederholen, das letzte Wort? Das habe ich genau. Nicht ganz gehört.
Also, es ist Diversity, Inclusion und Equity. Das heißt, man muss wirklich es ermöglichen, dass gleiche Bedingungen herrschen. Ja? Und das im ganzen Betrieb und in der ganzen Kultur. Und das gilt natürlich noch viel mehr für Menschen mit Migrationshintergrund oder auch für Menschen mit einer Behinderung. Ne? Weil da ist eben per se in unseren Köpfen nicht Gleichheit und nicht Equity. Und daran muss eine Firma arbeiten, dass die Kultur wirklich diese gleichen Bedingungen schafft. Und die gibt es häufig genug noch nicht.
Jetzt sagst du hast schon erlebt, dass sich das aber sehr stark geändert hat, seitdem du deine Karriere begonnen hast. Ich muss immer wieder dran denken, ich wohne in der Heimat. Das war ja eine sehr aktive Feministin und denkt dann immer so, wow, wie lange ist das her? Was ist denn jetzt deine Einschätzung, wenn du auf deine Karriere blickst aktuell und auch zurückblickst? Was schätzt du, wie lange braucht denn so ein Kulturwandel noch? Weil ich habe das Gefühl, wir sind in Deutschland sehr gut da drin, darüber zu reden, auch über Quoten zu sprechen, aber sehr viel schlechter da drin, das umzusetzen, wie andere Länder das teilweise schon angehen, wo es normaler ist.
Definitiv so. Also es gab gerade wieder einen Bericht von der Albright-Stiftung und Deutschland ist zurückgegangen. Ja, also in der Krise, insbesondere in der Corona-Krise, gibt es jetzt weniger Frauen auf Top-Führungspositionen. Und in allen anderen Ländern gibt es mehr Frauen in Top-Führungspositionen. Und es gibt ja auch diese hochinteressante Behauptung, die Länder, die am besten Corona überstanden haben, waren die mit Frauen in der Führung, als Regierungschefinnen, ja, weil die mehr zuhören. Warum das in Deutschland nicht der Fall ist, ist wirklich, also ist mir unerklärlich, weil ich finde es so offensichtlich, dass diverse Teams mehr Perspektiven einnehmen können und deswegen auch bessere Entscheidungen treffen. Frau Almendinger, die Soziologin, hat sogar gesagt, neulich mal, ich glaube bei Anne Will, wir gehen durch Corona 30 Jahre zurück in der Entwicklung, weil Frauen jetzt wieder mehr die Homeschooling, Pflege und was weiß ich was Jobs übernehmen, die derzeit kein anderer übernehmen kann, weil wir Krise haben. Und deswegen verschwinden mehr Frauen aus der Sichtbarkeit. In Deutschland ziehen die Stereotypen noch stärker. Das Thema Rabenmutter gibt es immer noch. Es gibt das Thema, dass Frauen, es gibt ein sogenanntes von der Leyen-Syndrom, ja, also eine Frau, die Medizinerin ist, 7 Kinder hat, tolle Politikerin ist, auch noch immer gut aussieht. Da gibt es bei Frauen Neidgefühle, das kann ja gar nicht stimmen und was weiß ich.
Wo ist der Fehler?
Genau, ne? Also das ist ja nicht geschlechterspezifisch, dass Frauen schlecht eingeschätzt werden. Es gibt auch durchaus Frauen, die da komisch reagieren. Und es ist weiterhin so, dass Frauen ab einem gewissen Alter im Fernsehen verschwinden. Also da gibt es die Maria Furtwängler, die darüber Quoten, also Statistiken hat. Und es gibt gleichzeitig eine Politik, die das auch nicht fördert. Also einmal durch Ehegattensplitting, durch eine Rente, die man als Frau bekommt, wenn der Mann gearbeitet hat. Das ist in Schweden in den 70er Jahren alles abgeschafft worden. Also da gibt es einen ganzen Mix, ein Mix, was toxisch ist in Deutschland.
Equal Pay, ne, haben wir auch noch nicht gesagt. Also das ist ja unfassbar. Da gibt es ja auch den Tag, glaube ich, der im Jahr nicht gefeiert wird, sondern betrauert wird, ab wann Frauen anfangen zu verdienen. Ne? Also bis dahin haben sie umsonst gearbeitet oder andersrum. Ich weiß nicht mehr, wie es ist. Siehst du da Entwicklung, was Gehaltsgerechtigkeit angeht?
Also es ist ein ganz schwieriges Thema, weil es so intransparent ist, nicht? Also es wird dann ja häufig gesagt, ja, das liegt daran, dass Frauen mehr Teilzeit machen oder eben tatsächlich mehr aussetzen. Ich sehe da keine Fortschritte, weil man es ganz schwer beweisen kann. Also selbst ich als Vorstand habe gesagt, ja, aber wo kann das sein? Weil wir haben doch klare Gehaltsstrukturen und eine Arbeitsplatzbeschreibung und dementsprechend wird bezahlt. Wir bezahlen doch nicht diese Frau schlechter. Aber es ist tatsächlich so, dass jede Pause dazu führt, dass du weiter unten immer noch bist, ja, oder jede Teilzeitposition dazu führt. Und das ist also wirklich nachweislich so, dass gerade junge Frauen mit dem ersten Kind in diese Falle reinlaufen.
Siehst du, wir hatten mal ein ganz tolles Duo zu Gast, die bei Unilever so das höchstgerankte Jobsharing-Team sind. Zwei Frauen, die seit über 8 Jahren sich den Job teilen und selber sagen, wir wären nicht so weit gekommen in der Karriere, wenn wir es nicht zusammen gemacht hätten. Siehst du Jobsharing als ein Modell, was da helfen kann?
Ganz wichtig, ja, ganz wichtig. Also auch wirklich den Mut zu haben, dass man Führung im Jobsharing machen kann. Den Mut haben nicht viele Firmen, aber ja, das geht. Und also das auch zu sagen, lass uns nicht einfach immer die Arbeitszeit messen, und da ist Corona vielleicht ja auch nochmal eine Chance, sondern lass uns Ergebnisse messen. Ja, ich hab viele Frauen kennengelernt, die Teilzeit arbeiten, aber dasselbe zustande bringen wie dann andere, die 100% arbeiten, weil sie einfach sich viel effizienter den Tag einteilen und sagen, das muss ich bis dann fertig kriegen. Machen die Schweden im Übrigen auch. Schweden sagen, um 16 Uhr ist Schluss, egal in welchem Management-Rank ich bin, weil dann kümmere ich mich um die Familie. Und dann machen die weniger, in Anführungsstrichen, unnötige Sachen, wie die Grammatik in einer Vorstandsvorlage zu überprüfen oder sowas.
Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, weil du sagtest, Corona oder die These, Corona schmeißt uns 30 Jahre zurück, ob vielleicht auch so einige Sachen dabei sind, wo man sagt, naja, dass die Kinder in der Familie irgendwie aufzuteilen, wenn Kitas zu sind, sich das zu organisieren, das ist ja schon auch für Familien eine Belastung. Und als Vater von zwei kleinen Kindern, die ich regelmäßig auch habe, wo ich sage, okay, ich telefoniere nicht, wenn ich mit den Kids unterwegs bin. Ich mache es einfach nicht. Ne? Also wir haben gewisse Regeln, wie wir das dann aushebeln, wenn es dann wirklich ein Notfall ist. Michael kennt das, also im Notfall gibt es dann immer die Möglichkeit. Aber was siehst du an Chancen, gerade weil du auch so für Krisen plädiert hast, die wichtig sind zum Lernen und weil es normal ist. Was siehst du konkret für Chancen aus der aktuellen Situation, dass das dabei helfen kann, dass das normaler wird?
Also ich habe... Und deswegen gehe ich auch nicht voll mit Frau Almendinger mit. Ich habe auch sehr viele junge Männer getroffen, die gesagt haben, durch Corona habe ich erstmal gemerkt, was alles zu tun ist. Und wir haben uns anders aufgeteilt. Ja? Zugegebenermaßen eher jüngere Männer, aber ich glaube, das ist ein Thema, das wirklich... jetzt mal alle in der Wohnung waren und dann gesagt wurden, wir können gar nicht überleben und psychisch gesund bleiben, wenn wir hier nicht klare Regeln machen und jeder seinen Teil mitmacht. Und ein anderer Punkt ist, effizientes Arbeiten, ohne die Stunden zu zählen. Ja, es war ja, Heimarbeit war ja, oder von zu Hause arbeiten, war ja immer so ein Punkt, oh Gott, dann macht sie nebenher die Wäsche oder irgend sowas, nicht? Also dieses Misstrauen und die Problematik der Führungskraft, dass man den Menschen physisch nicht kontrollieren kann, wie lange er an seinem Schreibtisch sitzt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt schon in der Lehre beim Steuerberater gesagt habe, warum muss ich hier 8 Stunden sitzen, wenn ich alles fertig gearbeitet habe? Ja, ich hatte bestimmte Mandanten, für diese Mandanten habe ich Steuererklärungen gemacht. Und wenn ich die fertig hatte, warum soll ich dann da noch rumsitzen und buchstäblich im Büro stricken, ja, was wir gemacht haben? Also warum sagt man nicht, ne, wenn das Ziel erreicht ist, wenn das Ergebnis abgegeben ist, dann hast du frei. Und da ist dieses deutsche Denken, ja, aber dann könnten wir ja vielleicht noch mehr reinpacken. Dann haben wir wahrscheinlich zu wenig vereinbart. Also das heißt, dann knirschen wir immer noch weiter an der Effizienz, bis es dann zu weit gedreht ist. Also diese Vertrauenskultur würde ich mir wünschen, dass das ein positiver Aspekt von Corona ist.
Und das ist ein großer Teil von New Work, sich da eben auch ranzuschaukeln. Die Kernidee von New Work war ja eben auch zu sagen, die Hälfte der Zeit stecken wir in die Frage, was will ich wirklich, wirklich? Und die andere Hälfte arbeite ich, weil auch vor 2 Tagen Fragen kamen zum Thema, was mache ich denn, wenn ich Geld verdienen muss? Dann sage ich, na, das, was alle machen, man verdient Geld, zumindest den Teil, den man braucht. Und versucht dann eben, sich die Zeit für den Rest freizuhalten. Ich kann aus Erfahrung jetzt bei mir sagen, wir geben sehr viel Vertrauen ab. Und wir müssen uns so richtig als Firma ranschaukeln. Und das kostet mich manchmal Nerven, das kostet meine Kolleginnen und Kollegen manchmal Nerven. Weil natürlich, wenn man jetzt Zeit verkauft, also wie auch beim Steuerberater, am Ende schreibst du ja dem Kunden eine Rechnung und sagst, naja, okay, irgendwie muss das ja passen. Und die Verantwortung, die jeder Einzelne hat, ist sehr groß. Und gefühlt steht das eigentlich über allem, dieses Thema, übernehme ich Verantwortung für mein eigenes Leben auf allen Ebenen? Also sprich, im Beruf eigenständig und wenn du selber sagst, ich möchte jetzt stricken, kannst du stricken, wenn du selber sagst, ich muss jetzt noch für den Kunden was tun und umgekehrt in der Familie. Und ich habe manchmal das Gefühl, und das ist eine Frage an dich, die du ja nun einen sehr breiten Blick hast, über sehr viele verschiedene Unternehmen, sind wir Deutschen besonders da gut da drin, die Verantwortung nach oben abzugeben und zu sagen, das muss uns doch jemand mitteilen, was wir jetzt zu tun haben.
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, wir sind ein sehr risikoscheues Volk. Ja, also das Thema für sich selber Verantwortung zu übernehmen, das merken wir auch in dem Punkt Corona. Ja, ich brauche klare Regeln, möglichst bundeseinheitlich. Nur dann kann ich dem gehorchen. Ich kann nicht so differenziert denken, dass ich mich in Kiel anders verhalte als in München. Also weil eine völlig andere Inzidenzzahl da ist. Ja? Und das Thema gesunder Menschenverstand, also wir kennen die Regeln, ja, und ich verhalte mich dementsprechend in meinem eigenen Interesse, übernehme ich für mich und meine Familie Verantwortung, haben wir lieber jemanden, der die Regeln macht. Gilt auch im Unternehmen. Also im Großunternehmen ist es so, Fehler machen ist schädlich. Ja? Also mache ich lieber keine Fehler, also treffe ich lieber keine Entscheidung unter Unsicherheit, was praktisch gar nicht geht, sondern sage, delegiere das nach oben. Und sag, da ist ja jemand, der diese Entscheidung treffen soll. Und ich habe eine junge Unternehmerin hier in Kiel, die will sehr konsequent New Work einführen, hat Hierarchien abgeschafft und hat also wirklich Verantwortlichkeiten richtig delegiert und sagt, du, ich habe mit einigen meiner Leute Probleme. Und zwar mit einem Teil, weil die Karriere machen wollen im Sinne von, hier muss es doch Hierarchien geben, damit ich dann weiß, was ist meine nächste Aufstiegschance. Aber auch mit anderen, die sagen, nee, sorry, aber ich möchte eigentlich hierher kommen, mich an meinen Schreibtisch setzen und dann abarbeiten, was mir erzählt wird. Und nicht selber darüber nachdenken, was hier gerade passiert. Und da brauchen wir dringend eine Erziehung, weil das ist ja das Dilemma mit neuer Technologie, oder aber auch mit Krisen, dass wir mehr Leute haben, die selbstständig Entscheidungen im Sinne des Unternehmens treffen. Und wissen die große Linie und dann haben sie ein Thema und dann können sie das schnell lösen. Und auch da wäre Corona eine Chance, weil ich habe neulich ein Unternehmen getroffen, gar nicht klein, amerikanisches Unternehmen, die haben gesagt, wir sind viel innovativer geworden. Weil die Menschen haben sich irgendwelche pragmatischen Lösungen ausgedacht, wie sie es hinkriegen, wenn sie alle am Bildschirm sitzen. Also das, aber ja, da sind wir, glaube ich, kulturell weiter weg als andere Länder.
Du hast dieses Beispiel jetzt der Kieler Unternehmerin geschildert. Also könnte man jetzt lange darüber philosophieren, dass, wie man sowas einführt und wie man das vielleicht vermeidet, dass man auf solche Situationen kommt. Ja. Aber die Beobachtung ist natürlich klar, es gibt Menschen, die wollen Karriere machen. Es gibt solche, die wollen gesagt bekommen, was sie machen. Und es gibt solche, die sagen, ich finde solche Strukturen gut. Aber ich würde gerne mit dir auch nochmal, oder wir würden gerne auch nochmal von dir hören, was du generell mit diesem Thema New Work anfangen kannst. Ist das für dich ein Buzzword oder siehst du da mehr dahinter? Wo siehst du da Punkte, die wichtig sind? Wo siehst du Ansätze, vielleicht auch an den Mandaten, die du hast?
Also ich habe mehrere Bücher über Holacracy, was ja eigentlich eben auch bedeutet, wir schaffen Hierarchien ab und schaffen Verantwortungsbereiche, die aber häufig neu verhandelt werden müssen. Das konnte ich mir immer schwierig vorstellen in einem richtig großen Unternehmen, weil natürlich auch viele Sachen zusammenpassen müssen. Wie ich eben schon sagte, ich glaube, in den heutigen Zeiten brauchen wir Mitarbeiter, denen wir das Vertrauen geben und die große Linie, die Strategie, und die sollen dann für sich selber Entscheidungen treffen. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Und es ist sicher so, dass zum Beispiel die beiden Unternehmen, in denen ich war, Lufthansa und Böhringer Ingelheim, beides Unternehmen waren, die hohe Scheu vor Risiko hatten, was aber auch völlig verständlich ist. Denn wenn bei Lufthansa in der Technik ein Mechaniker einen Fehler macht oder auch ein Pilot oder auch irgendjemand anderes, dann geht es um Menschenleben. Wenn in der pharmazeutischen Fabrik etwas schief geht, geht es um Menschenleben. Und diese Kultur der Sicherheit überträgt sich tatsächlich auf den gesamten Bereich. Gleichzeitig hat man andere Unternehmen, die da viel offener mit umgehen können. Und da stelle ich fest, dass es manchmal Bereiche gibt, die sind sehr mutig, die trauen sich, und wenn es gut läuft, und in einem der Unternehmen, das ich vertrete, ist das so, schwappt das tatsächlich über. Dann wurden die Mitarbeiter zertifiziert, hört sich viel schlimmer an, als es ist. Eigentlich heißt es, die Mitarbeiter werden in die Lage versetzt, selber Verantwortung zu übernehmen. Und das hat erst nur ein kleiner Bereich gemacht und dann haben es jetzt alle übernommen, weil sie gemerkt haben, wie toll das funktioniert und wie erfolgreich, auch wirtschaftlich erfolgreich, dieser Bereich war.
Verantwortung übernehmen heißt ja auch für sich selber zu sorgen im richtigen Moment und zu sagen, ich brauche jetzt mal Abstand, ich muss mal zurückgehen, ich brauche eine Pause, ich brauche Urlaub, wie auch immer das gelagert sein mag. Jetzt haben wir eine sehr spezielle Situation und viele Menschen sagen, oh Gott, ich kann jetzt nirgendwo mehr hinfahren, ich komme nicht raus, was tue ich denn jetzt? Mhm. Und ich würde ganz gerne mal aus deiner Erfahrung wissen, was, wenn man sehr, sehr eingeschränkt ist, an welchen Stellen, wo lädst du auf und welche Rolle spielt vielleicht Kunst für dich in deinem Leben in diesem Zusammenhang, wenn ich das mal so reinteasern darf als Frage, weil es mich interessiert.
Also ich bin sicher atypisch, weil ich bin seit langer Zeit nicht mehr so in einen typischen Urlaub gefahren. Ne? Also ich finde das überhaupt nicht entspannend, 3 Wochen irgendwo an einen Strand zu fahren. Oder also der letzte Urlaub, den ich hatte, den fand ich unheimlich entspannend, war einfach eine Nordatlantik-Überfahrt, also 6 Tage nur Wasser. Das heißt, ich lade schon viel auf, auch wenn ich alleine bin. Und ich lade natürlich auf beim Zeichnen. Also weil da ist das ist so das, was ja auch als Flow bezeichnet wird. So, es braucht Tätigkeiten, wo man vollständig abschaltet, ja, wo man sich nur auf diese eine Tätigkeit konzentriert. Und das Thema Kunst allgemein ist für mich eher kein Abschalten, also nur wenn ich es selber mache, weil wenn ich mich dann in der Galerie um Künstler kümmere oder um Eröffnungen, dann ist das natürlich schon wieder Geschäft. Aber was ich auch mal gesagt habe, ist, ich kann auch wenig anfangen mit diesem Thema Work-Life-Balance, weil wenn mein Leben oder wenn meine Arbeit nicht gleichzeitig mein Leben ist, dann ist das schrecklich. Ja? Also das heißt, ich muss eine Arbeit haben, in der ich so viel Spaß habe, dass ich das nicht als Belastung empfinde. Und das ist jetzt sehr idealistisch und ich weiß, dass das nicht jeder sich leisten kann. Nicht? Das ist ganz klar. Und es gibt Jobs, da muss ich anders abschalten. Aber für mich wäre Abschalten nie Konsum. Also weder Konsum eines Urlaubsortes noch Konsum im Sinne von Einkaufen, sondern wenn eine Beschäftigung mit mir selbst oder mit sehr nahestehenden Menschen. Mhm.
Flow spricht genau dafür. Ja.
Wir haben in unserem Podcast immer auch nochmal so eine Frage, die wir stellen, was dich in deinem Leben so inspiriert hat, auch so im Bereich Vorbilder oder auch Bücher, die du gelesen hast, aus denen du was rausgezogen hast. Magst du uns Dinge nennen, vielleicht Bücher, die dich geprägt haben, wo du gesagt hast, die haben irgendwie einen Einfluss auf mich gehabt. Das können Fachbücher sein, das können aber auch natürlich Bücher sein, die eher romanartig sind. Gibt es irgendwas, was du nennen könntest unseren Zuhörern und Zuhörern?
Also in der Kindheit massiv Astrid Lindgren. Das muss mich überraschen. Also ob Pippi Langstrumpf oder Bullerbü oder Kalle Blomqvist, die habe ich alle verschlungen. Und das sind ja auch bestimmte Bilder von sehr selbstständigen Kindern. Nicht? Also war sicher eine Prägung. In letzter Zeit, was ich gerne lese, ist schlaue Fantasy. Also da gibt es 2 Autoren, Ted Williams, der hat schon 2000, glaube ich, eine Trilogie geschrieben, Otherland. Da ging es schon um Virtual Reality. Also da wurden Kinder in einer virtuellen Welt gefangen gehalten und ausgebeutet und Erwachsene sind dann in diese virtuelle Welt gegangen, um diese Kinder zu befreien. Also totale Fantasy, aber hochspannend, wie damals schon gedacht wurde, wie funktioniert das mit Brillen und mit Tanks und dem wirklichen Eintauchen. Also ein anderer toller Fantasy-Autor ist Neal Stephenson. Hat viele geschrieben, die sind auch meistens hochkomplex, aber einen beispielsweise, wo der Mond durch einen Meteor zerstört wird, dazu führt, dass er nach einer gewissen Zeit auf die Erde in kleinen Stücken niederregnet, die Erde also zerstört wird. Die Menschheit hat 3 Jahre, sich darauf vorzubereiten. Evakuiert dann auch Menschen in den Weltraum. Es bleiben nur 5 Frauen übrig, von denen, die evakuiert werden. Und man hat natürlich aber vorgesorgt, also es waren halt 5 Frauen, die übrig geblieben sind, aber man hatte natürlich auch entsprechende Samenzellen. Und dann wurden es 5 Stämme. Und dann geht der Roman weiter 5000 Jahre später, wie sich das entwickelt hat und wie diese Stämme dann die Eigenarten der Frauen übernommen haben und sich durchaus nicht wohlgesonnen sind. Also auch super spannend. Also das wird dann matriarchalische Welt. Was aber auch wichtig ist, ist, denke ich, so Bücher wie Factfulness, von Hans Rosling heißt er, glaube ich, der einen einfach nochmal wieder auf die Erde holt und sagt, halt dich an die Fakten und stell dir immer wieder die Fakten vor Augen. Gerade in der jetzigen Zeit, wo ja viel wirklich dann Panik gemacht wird oder auch übertrieben wird, wo die unterschiedlichsten Thesen rumschwirren, ist das ein wichtiges Buch, um immer wieder zu sagen, stell erstmal fest, was die wahren Fakten sind.
In 250 Folgen immer wieder was Neues dabei ist. Also gerade so Fantasy, ich bin sehr bildlich. Ich hatte jetzt gerade ein Bild von dem Roman vor Augen. Der ist jetzt neu bei mir auf der Liste. Danke dafür.
Wir haben die sind alle gut von ihm. Neal Stephenson kann ich nur empfehlen.
Ja. Sehr cool.
Wir sind hier im Endspurt und wir haben eine ganz wichtige Frage mal zum Abschluss.
Ja, die müssen wir uns jetzt beeilen, weil wir kriegen hier schon aus der Regie das Zeichen, dass wir fertig werden sollen. Also wir stellen immer noch die Frage nach der sogenannten Bucketlist, also Dinge, die du noch machen möchtest. Wir fragen unsere Gäste immer, was möchtest du noch lernen, was möchtest du noch erleben und was möchtest du vielleicht geben, also im Sinne von zurückgeben an die Gesellschaft?
Also lernen möchte ich auf jeden Fall wirklich das Thema Galeristin. Ich mache das ja erst seit einem Jahr so richtig. Ich habe jetzt die 4. Ausstellung, ja, lerne bei jeder dazu. Und ich möchte das richtig gut machen. So, also das ist etwas, was ich noch lernen möchte. Was war das Zweite?
Erleben, was möchtest du doch erleben?
Alt werden.
Sehr schön.
Nicht auf gute Art alt werden, auch bewusst alt werden und auch bedenken, dass man alt wird. Ja, also wirklich in eine gute Altersphase reingehen. Und was möchte ich noch geben? Ja, Altersweisheit. Also weise alte Frau mal werden, wo dann Menschen wirklich gerne hinkommen und sagen, ach, jetzt gehen wir mal zu der Simone und die kann uns einen guten Rat geben.
Super. Also für mich warst du das heute auf jeden Fall schon. Das habe ich mehrfach zwischendurch gedacht. Ja, habe ich gedacht, die Weisheit vor allem. Das Alter konnte ich jetzt nicht so rausfühlen, sondern die Weisheit. Das, für mich war das sehr, sehr schön, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hoffe, das geht der einen oder anderen, dem einen oder anderen auch so. Ich bin mir sehr sicher. Insofern vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Simone. Ich hoffe, wir lernen es mal richtig kennen, in Kiel oder in Hamburg oder wo auch immer.
Genau. Wir machen mal was Cooles in Kiel, so ein Fischbrötchen oder so. Mir hat es super Spaß gemacht. Ihr macht einen tollen Podcast. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Mach's gut. Ja, und wir gehen jetzt pünktlich, wie sich das gehört, in eine kurze Pause. Aber vielleicht, wir haben noch ein paar Sekunden, wir reflektieren einmal ganz kurz, durchatmen. Ja. Eine schöne Überraschung.
Genau, sag doch mal, was hast du mitgenommen?
Oh, ich habe also richtig viel mitgenommen, vor allem aber dieses Thema, was mich schon länger umtreibt, Verantwortung übernehmen. Das klingt so banal, aber weißt du so, ich meine damit ganz simpel. Ne? Also, wir haben jetzt eine Situation, die ist krass, man kann Privatherausforderungen haben, beruflich. Jeden Tag, die prasseln drauf ein. Wir haben ja draußen kurz gesprochen, wo ich auch zu dem meinte, ich hatte so eine krasse Woche. Und dann ganz ehrlich, wer ist dafür verantwortlich? Ja. Me. No one else. Ja. Und so dieses, das hat sie mir ganz, ganz deutlich vermittelt, auch aus den Situationen heraus, wo sie selber drin war, auch einen Schritt zurück zu machen und dass das nicht das Ende ist, sondern es geht auch danach dann wieder weiter. Und du hast völlig recht, es gibt viele Männer, die hätten den Schritt nicht gemacht und sind dann erstmal in der tiefsten Lebenskrise, anstatt zu sagen, okay, einen Schritt zurück und dann wieder vor.
Ja, also was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass ich sie als eine Frau wahrnehme, die unglaublich in Balance ist, die wirklich ihr Leben auf mehrere Füße gestellt hat, die nicht so schnell aus der Ruhe bringt, die eine sehr, sehr entspannte Art hat und trotzdem fokussiert ihre Karriere da gemacht hat. Und wie gesagt, dieser Rückschritt, den so zu nehmen, das hat mich sehr beeindruckt. Und auch, ich bin ja nun unwesentlich jünger als Sie, dieses Thema bewusst alt zu werden und Altersweisheit weiterzugeben. Word. Vielen Dank.